zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vorab auch von meiner Seite einige Worte des Dankes. Zunächst an dich, lieber Dominik Fröhlich, für die freundliche Begrüßung und die Einladung, aber auch an die Katholische Akademie überhaupt dafür, dass sie diese Veranstaltung stattfinden lässt, auch unter erschwerten Bedingungen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Format einer Videoaufzeichnung gefunden haben und realisieren können. Nicht zuletzt ganz herzlichen Dank Ihnen, die Sie jetzt vor den Bildschirmen sitzen, für Ihr Kommen, Ihr Interesse und Ihr Mitdenken. Ich freue mich sehr, dass Sie auf diese Weise in dieser Form teilnehmen. Philosophie als Offenbarung, so also der Titel meines Vortrags, mit dem ich direkt beginne. Der Titel dieser Veranstaltung, Philosophie und Offenbarung, verweist auf eine alte Streitfrage. Wie soll die Vernunft mit Wahrheitsansprüchen umgehen, die sich auf Offenbarung berufen? Wie soll sich somit die Disziplin der Philosophie, die allein der Vernunft verpflichtet ist, zur Religion verhalten, die sich auf Offenbarung beruft? Mein Vortrag gibt jedenfalls zunächst keine Antwort auf diese Frage. Stattdessen will er eine unhinterfragte Voraussetzung problematisieren, die in dieser Frage steckt. Nämlich die Annahme, dass Philosophie als Vernunftdisziplin ein Unterfangen ist, in dem der Mensch allein aus eigener Kraft zu Erkenntnissen gelangen könne. Also ein Unterfangen, welches in eben diesem Sinne frei von so etwas wie Offenbarung ist. Diese Annahme ist, wie ich denke, falsch. Das und warum sie das ist, will ich in diesem an Hegels Denken geschulten Vortrag darstellen und mit Ihnen bedenken. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein Faktum, das sich kaum bestreiten lässt. Die Philosophie und ihre Geschichte ist voll von divergierenden, einander widersprechenden und inkompatiblen Überzeugungen. Es wird, denke ich, zu wenig über diesen Befund nachgedacht. Dabei ist ein Nachdenken über diesen Befund aber selbst philosophisch. Denn dieser Befund wird zum philosophischen Problem, sobald man einsieht, dass es keine gewöhnliche, etwa psychologische Erklärung für ihn gibt. Eine solche psychologische Erklärung wäre zum Beispiel, dass der philosophische Dissens in intellektuellen Defiziten von einigen der Philosophinnen und Philosophen gründet. Doch das scheint absurd. Kaum jemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass beispielsweise Kant ein wenig zu dumm gewesen sei, um selbst Hegel zu werden, also zu Hegels Einsichten zu gelangen. Oder dass Aristoteles das geistige Niveau Platons nicht erreicht und nur deshalb die Sinnlichkeit aufgewertet habe. Wenn man nun nicht diese, nebenbei bemerkt, höchst überhebliche Einstellung zur Philosophie und Philosophiegeschichte einnimmt, so wird also erklärungsbedürftig, warum es in ihr derartig einander widersprechende Überzeugungen gibt. Eine spätestens seit dem 19. Jahrhundert beliebte Erklärung lautet so: Die Philosophie sei je ein Kind ihrer Zeit. So prägt sich beispielsweise die Selbstverständlichkeit des Gottesglaubens in die Philosophie des Mittelalters ein und die Selbstverständlichkeit von Freiheit und Autonomie des Menschen in die Philosophie der Moderne. Nun ist gewiss nicht zu leugnen, dass es eine Verflechtung von Philosophie und Geschichte gibt. Doch dass es eine Verflechtung von Philosophie und Geschichte gibt, bedeutet noch nicht, dass diese Verflechtung die folgende Form annehmen muss. Was philosophisch als wahr behauptet wird, gilt nur aufgrund einer bestimmten historischen Konstellation und in einer bestimmten historischen Konstellation. Diese Form der Verflechtungsbehauptung nenne ich die Historisierung der Philosophie. Diese Form sollte die Philosophie so gut als möglich von sich weisen. Denn sie ist für die Philosophie zerstörerisch, da sie die Philosophie mit den relativen Prozessen der Weltgeschichte gleichmacht. Damit verliert sie ihr genuines Ringen um Wahrheit, aber auch ihre kritische Distanz zum Weltgeschehen. Doch diese Historisierung der Philosophie ist auch schlicht unplausibel. Denn die Philosophie zeichnet sich offenkundig gerade dadurch aus, dass sie in ihrem Ringen um Wahrheit wesentlich auch das Gespräch mit Philosophinnen und Philosophen ganz anderer historischer Epochen als der eigenen sucht. So würde ganz mit Recht wohl niemand sagen, die sub specie veritatis geführte Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff Kants gehe ins Leere, weil Kant ein Kind des 18. Jahrhunderts und ein braver Untertan war. Mit der Formulierung sub specie veritatis habe ich nun ein Dilemma angezeigt. Entweder man nimmt die eben kritisierte Historisierung der Philosophie vor, dann aber muss man Philosophie als Ausdruck einer historischen Konstellation, nicht aber als ernsthaftes Ringen um Wahrheit verstehen. Oder man nimmt sie nicht vor, eben weil man die Philosophie als dieses ernsthafte Ringen um Wahrheit verstehen will. Dann aber ist die aufgeworfene Frage weiter ungelöst. Wie ist es zu erklären, dass es in der Philosophie einander widersprechende, fundamental widersprechende Überzeugungen gibt? Ich will nun eine Antwort auf diese Frage zu geben versuchen, indem ich Folgendes zeige. Zwei verschiedene philosophische Überzeugungen oder Überzeugungssysteme sind notwendig so, dass eine Vertreterin der einen nicht durch ein Argument von der Wahrheit der anderen überzeugt werden kann. Diese Erkenntnis wird uns zum Begriff der Offenbarung führen und zeigen, dass philosophische Erkenntnis selbst offenbarungsförmig ist. Um diese Erkenntnis gewinnen zu können, muss zunächst bestimmt werden, grob bestimmt werden, welche logische Form eine philosophische Überzeugung hat. Eine philosophische Überzeugung ist immer auch eine Überzeugung über die wahre oder gültige Bedeutung von Begriffen. Sie besteht nicht einfach in für wahr gehaltenen Überzeugungen, dass dieses oder jenes der Fall ist, wobei die Bedeutung von Begriffen unkritisch vorausgesetzt werden kann. Ich will dies durch ein Beispiel erläutern. Wenn wir im Alltag beispielsweise die Überzeugung äußern, dass der Gipfel der Zugspitze am 1. Mai schneebedeckt sein wird, so kann diese Überzeugung wahr oder falsch sein. Doch ob sie wahr oder falsch ist, betrifft nicht die Bedeutung der darin enthaltenen Begriffe oder Wörter. Das Wort Zugspitze und der Begriff des Schneebedecktseins bedeuten ja gerade dasselbe, wenn der Satz wahr ist, wie dann, wenn er falsch ist. Andernfalls ließe sich ja gar nicht sinnvoll über die Frage streiten, ob der Gipfel der Zugspitze nun am 1. Mai schneebedeckt sein wird oder nicht. Denn dann wäre der Sinn des Satzes in beiden Fällen verschieden. Es wäre gar nicht vom selben die Rede. Anders verhält es sich nun bei philosophischen Überzeugungen. Wenn ich vertrete, der Mensch ist ein geistiges Wesen von unbedingter Würde, so gebe ich damit eine Wesensbestimmung des Menschen. Wenn mir jemand entgegnet, der Mensch sei ein Naturobjekt ohne jede Würde, so sagt er nicht bloß etwas anderes über den Menschen als ich, sondern er spricht auch von einem anderen Menschen als ich. Genauer, er behauptet, dass ein von uns beiden zwar identifizierbares Wesen, auf das wir exemplarisch mit dem Finger zeigen können, ein anderes Wesen sei, als ich meine. Dieses Beispiel ist nun alles andere als aus der Luft gegriffen. Es ist die kondensierte, zugespitzte Form des inner- wie außerphilosophischen Streits zwischen einem geistigen und einem naturalistischen Verständnis des Menschen. Wir alle wissen, dass dieser Streit andauert und dass er ein gutes Beispiel für die einander widersprechenden, fundamental widersprechenden philosophischen Überzeugungen ist, von denen eingangs die Rede war. Wir erwarten nun in der Philosophie und von der Philosophie ganz selbstverständlich und unhinterfragt, dass Vertreterinnen beider Überzeugungen Argumente für ihre Überzeugung geben können und auch geben. Doch aus dem Gesagten, aus dem Beispiel sehen wir nun das Problem. Wenn der Streit über die Bedeutung von Begriffen geht, hier die Bedeutung des Begriffs des Menschen, so ist er nicht mit Argumenten zu entscheiden. Denn Argumente müssten als ihre Prämissen Sätze enthalten, die ihrerseits wieder Begriffe enthalten, über deren Bedeutung ebenso wenig Einigkeit besteht, wie über die Bedeutung des infragestehenden Begriffs. Ich will dies am gegebenen Beispiel illustrieren. So kann die Vertreterin des geistigen Verständnisses des Menschen beispielsweise argumentieren, im naturalistischen Verständnis sei nicht erklärbar, warum der Mensch eine Form des Genusses kennt, die selbstzwecklich und ohne Nutzen ist und sich in der Erfahrung kategorial von bloß sinnlicher Lust unterscheidet, nämlich den ästhetischen Genuss, den Kunstgenuss. Doch dies wird die Vertreterin der naturalistischen Auffassung nicht überzeugen. Sie mag entgegnen, dass der ästhetische Genuss eben nicht selbstzwecklich und ohne Nutzen sei, sondern zum Zwecke der biologischen Erholung und damit Gesundheit verfolgt werde und dass ästhetischer Genuss nichts kategorial anderes als der Genuss von Schokolade oder sexueller Lust sei, nur eben anders und vielleicht bisweilen intensiver. Das also zeigt, die einander widersprechenden Überzeugungen über die Begriffsbedeutungen pflanzen sich in die Prämissen etwaiger Argumente für solche Überzeugungen fort. Das ist genauer besehen nicht überraschend. Denn wenn eine Prämisse eine Überzeugung stützen kann, dann muss in ihr ja schon derselbe Geist wehen wie in dem, was sie stützen soll. Deshalb aber gilt, Argumente vermögen es prinzipiell nicht, ein Gegenüber von einer widerstreitenden philosophischen Überzeugung zu überzeugen. Das bedeutet freilich nicht, um ein Missverständnis zu vermeiden, dass Argumente in der Philosophie nicht wichtig, nicht wesentlich wären. Sie sind sogar unverzichtbar. Denn sie vermögen etwas für die Philosophie Wesentliches in der Tat. Denn durch sie und nur durch sie können wir den Nachweis erbringen, dass eine philosophische Auffassung oder Überzeugung, ein Überzeugungssystem kohärent ist. Das heißt, logisch widerspruchsfrei und begrifflich artikuliert und damit überhaupt erst aussagekräftig und damit erst eine philosophische Position. Was aber folgt nun aus der Erkenntnis, dass Argumente es prinzipiell, also aus logischen, nicht aus psychologischen Gründen, nicht vermögen, ein Gegenüber von einer widerstreitenden philosophischen Überzeugung zu überzeugen? Nun, es gibt zwei mögliche Folgerungen, die äußerst ernüchternd und, wie ich glaube, letztlich sogar menschenunwürdig sind. Die eine besagt, dass es so etwas wie philosophische Erkenntnis eben gar nicht gibt. In Wahrheit ist Philosophie nicht mehr als das Nebeneinander herbestehen von unverbindlichen Meinungen, die sich in voneinander isolierten Blasen artikulieren und ausbilden. Philosophischer Streit ist dann, wenn er an Wahrheit und Verbindlichkeit geeicht sein soll, schlicht Unsinn. Wo er Sinn hat, da einen ganz anderen. Er ist in Wahrheit etwa ein Streit um Macht, um Meinungsvormacht und Einfluss. Diese Option hatte ich eingangs mit einem emphatischen Festhalten am Sub specie veritatis schon zurückgewiesen. Ich kann hier zwar nicht beanspruchen, bewiesen zu haben, dass sie falsch ist, sehr wohl aber kann ich beanspruchen zu beweisen, dass diese Option dann falsch ist, wenn sie behauptet, sie sei die einzig mögliche und schon daher zwingende Folgerung aus unserer Erkenntnis, dass Argumente es prinzipiell nicht vermögen, ein Gegenüber von einer widerstreitenden philosophischen Überzeugung zu überzeugen. Die andere, aus meiner Sicht ebenfalls fürchterliche Folgerung daraus wäre diese. Es gibt zwar philosophische Wahrheit, aber die ist für diejenigen, die nicht schon immer in ihr stehen, also gleichsam glücklicherweise in der richtigen Blase geboren wurden, ein für allemal verloren. Dadurch, dass wir solche Verlorenen eben nicht durch Argumente zur Erkenntnis der Wahrheit führen können, bleiben sie notwendig, die Verlorenen. Dem widerspricht nun eine andere Folgerung, welche ich vertrete. Es ist ja immerhin denkbar, dass in einer der widerstreitenden Überzeugungen tatsächlich die Wahrheit liegt, und zwar eine Wahrheit, die selbst die Kraft hat, sich gegen andere Überzeugungen geltend zu machen. Dann wäre zu sagen, wir können uns zwar nicht aus eigener Kraft mittels verfügbarer Argumente von der Wahrheit überzeugen. Aber die Wahrheit kann es aus ihrer Kraft. Sie kann uns von sich überzeugen. Das mag zunächst wie ein Mythos klingen. Wie soll die Wahrheit etwas tun können? Wie soll sie uns von sich überzeugen können? Dieser Anschein verschwindet, wie ich denke, schnell, wenn wir an das vorhin gegebene Beispiel anknüpfen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass ästhetischer Genuss ein Kategorial anderer sei als der Genuss von Schokolade, nämlich geistiger Art, dann ruht diese Überzeugung auf Erfahrung auf, die uns in einem tiefen Sinne des Wortes bildet, formt. Wir haben den ästhetischen Genuss kategorial anders erfahren als den Genuss von Schokolade. Nun ist es denkbar, dass eine Vertreterin der gegensätzlichen Überzeugung diese Erfahrung ebenfalls macht. Sie mag eines Tages die Missa Solemnis Beethovens in einer Weise hören, die sie davon überzeugt, dass ästhetische Erfahrung geistig ist und die sie daher zwingt, ihr naturalistisches Menschenbild im Ganzen kohärenter Weise zu verwerfen. Dann aber hat sie auch erfahren, dass letztlich nicht sie, sondern die Wahrheit selbst, der Geist in ihrer Kunsterfahrung am Werk war, tätig war. Dieses Beispiel erinnert uns an etwas, das uns, wie ich denke, durchaus vertraut ist. Ästhetische Erfahrungen sind unverfügbar. Wir können sie nicht erzwingen, nicht von uns aus allein aus eigener Kraft herstellen. Dies gilt dann aber auch für die Art, wie wir sie erfahren und dafür, als was wir sie erfahren und was wir darin erfahren. Wenn ich nicht erzwingen kann, dass jemand Beethovens Musik überhaupt als schön und tief hört, so kann ich auch nicht erzwingen, dass sie oder er sich darin als geistig erfährt. Für Philosophie gilt nun dasselbe. Was übrigens der Grund ist, warum Hegel sie zusammen mit Kunst und Religion als Gestalt des sogenannten absoluten Geistes auffasst. Auch das Gelingen von Philosophie ist unverfügbar. Ich kann zwar aus eigener Kraft Denkanstrengungen unternehmen, aber ich kann nicht aus eigener Kraft erzwingen, dass ich klar und gut denke, dass mir im Denken etwas aufgeht. Genau darum aber geht es in der Philosophie letztlich, gleich wie in der Kunst, dass mir etwas aufgeht, dass mir etwas tätig gegenübertritt. Mit Recht sagen wir daher über philosophische Werke, die uns fremd bleiben, das bleibt mir verschlossen, das leuchtet mir nicht ein. Oder das sagt mir nichts, das spricht mich nicht an. Wir können dieses Ansprechen, Aufgehen oder Einleuchten nun sinnvollerweise auch Offenbaren nennen. Philosophie ist dann wesentlich Offenbarung. Denn die Wahrheit muss sich mir offenbaren, sie muss sich selbst geltend machen, wenn ich mich von ihr nicht aus eigener Kraft, das heißt mittels verfügbarer Argumente, überzeugen kann. Das heißt nun gerade nicht, dass die Wahrheit der oder demjenigen verschlossen bleiben muss, die bzw. der anderer Überzeugung oder noch anderer Überzeugung ist. Es bedeutet nur, dass es uns verschlossen ist, ihr oder ihm die Wahrheit aufzwingen zu können. Also erzwingen zu können, dass sie oder er von der Wahrheit überzeugt wird. Auch bedeutet es, dass wir nicht wissen, wann, ja nicht einmal, ob jemals die Wahrheit sich ihr oder ihm erschließen wird. Aber wir wissen, es ist jederzeit möglich. Und wir wissen, falls wir selbst von der Wahrheit überzeugt sind, dass es bei uns geschehen sein muss. Das kann Grund zur Hoffnung sein darauf, dass es auch anderen zuteil werden wird. Daran wird nun noch etwas anderes deutlich. Der Begriff von Offenbarung, Bezug auf die Philosophie, mag zunächst den Anschein einer autoritären, unaufklärerischen Rede haben. Doch mir scheint, dass das Gegenteil der Fall ist. Menschen unwürdig und gegen die Vernunft sind diejenigen Reden, die ich oben bereits diskutiert habe, die uns entweder die philosophische Wahrheit überhaupt absprechen wollen oder die schließen müssen, dass es zwar philosophische Wahrheit gibt, aber ein für alle Mal nicht für diejenigen, die jetzt außerhalb ihrer stehen. Ich denke, man kann und sollte sogar noch einen weiteren kritischen Schritt gehen. Dieser scheint mir in unserer Gegenwart sogar von besonderer Bedeutung zu sein. Die sich als aufklärerisch und nachmetaphysisch bezeichnende Rede vom zwanglosen Zwang des Arguments ist von der Warte der hier vertretenen Auffassung gefährlich. Denn entweder redet sie nur von einem Diskurs, der tatsächlich vollständig durch Argumente zu führen ist und damit aber nicht mehr von einem philosophischen, oder sie redet auch vom philosophischen Diskurs, dann aber ist sie aus meiner Sicht nicht nur schlicht falsch, sondern sogar Ausdruck einer Selbstüberhöhung des Menschen. Denn sie zeichnet ein Bild des philosophischen Streits, demgemäß dort, wo die Wahrheit uns in Wahrheit unverfügbar ist, schlicht eine Verfügbarkeit behauptet wird. Damit überhöht sich der Mensch über die Wahrheit. und denkt sich so, dass er sich anderer Menschen durch Argumente bemächtigen kann. Sieht man so auf die Sache, ist nicht meine Rede von der Offenbarung die einer autoritären Bemächtigung, sondern vielmehr die scheinbar unschuldige Rede vom zwanglosen Zwang des Arguments, sofern sie nicht präzisiert oder eingeschränkt wird. Ein Fehlschluss wäre es übrigens auch zu denken, dass aus meinem Begriff von Philosophie als Offenbarung folgt, dass wir als Menschen eigentlich nichts mehr zu tun hätten, sondern bloß abzuwarten hätten, bis die Wahrheit von selbst alles tut. Das ist absurd. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich erst einmal denken muss, damit mir im Denken etwas aufgehen kann. Das ist genauso trivial und faktisch zugleich schwierig, wie dass ich erst einmal die Ohren aufsperren und aufmerksam hinhören muss, damit ich beim Hören von Beethoven möglicherweise eine ästhetische Erfahrung machen kann. Wenn ich aufmerksam hinhöre, kann ich dadurch nicht erzwingen, eine zu machen. Aber ich kann es ausschließen, eine zu machen, wenn ich gar nicht erst hinhöre. Und genauso wenig wie die Unverfügbarkeit der ästhetischen Erfahrung beim Hören von Beethoven unsere Orchester dazu verleitet, Beethoven nicht mehr aufzuführen, genauso wenig sollten wir das philosophische Streiten unterlassen, weil die philosophische Wahrheit unverfügbar ist. Wie jedes Konzert, so kann auch jede philosophische Äußerung ein Ort der Offenbarung werden. Dass sie es ist, davon kann ich nur überzeugt werden, wenn ich es erfahre. Aber erfahren kann ich es nur, wenn ich mich erst einmal in den Vollzug des Denkens einlasse, mich zu ihm entschließe. Das heißt, wenn ich nicht nur über das Denken rede, sondern selbst denke, das, so scheint mir, tun wir alle viel zu selten. Das relativiert im Übrigen auch einen Vortrag wie diesen. Er soll eine Einladung zum eigenen Denken sein, nicht eine Belehrung, deren Annahme einem das je eigene Denken ersparen könnte. Ich komme nun zum letzten Gedankenschritt. Es könnte nun scheinen, als hätten wir durch den skizzierten Begriff von Philosophie als Offenbarung eine Pattsituation zwischen den einander widersprechenden philosophischen Überzeugungen hergestellt. Jede dieser Überzeugungen kann, so scheint es, zunächst mit gleichem Recht sagen, dass sie die Wahrheit artikuliert, die sich den anderen erst noch zu offenbaren, zu erschließen hat. Doch dieser Schein trügt. Aus folgendem Grund. Es kann sich nur diejenige Wahrheit offenbaren, deren Inhalt Raum für den Begriff der Offenbarung hat. Genauer, nur eine solche Wahrheit, mit der der Gedanke ihrer Offenbarung in Einklang gebracht, also kohärent zusammengedacht werden kann. Eine Wahrheit, als deren Teil man unser offenbarungsförmiges Überzeugtsein von dieser Wahrheit denken kann. Wieder an unserem Beispiel illustriert, ein Naturalismus, der sich darauf verpflichtet, dass es so etwas wie einen geistigen Akt der Offenbarung gar nicht geben kann, kann eo ipso keine sich offenbarende Wahrheit sein. Denn wäre er eine solche, dürfte es ihn seinem Inhalt gemäß überhaupt nicht geben. Wäre der Naturalismus wahr, könnte er, wenn meine Argumentation soweit richtig ist, niemanden von sich überzeugen, der nicht schon von ihm überzeugt ist. Will er daraus nicht den Schluss ziehen, dass es sich deshalb gar nicht um eine wahrheitsfähige Position handelt? Müsste er Philosophen wie mich als ewig Verlorene charakterisieren, vielleicht als Opfer der Natur. Daraus folgt nun also eine Philosophie, die am Begriff der Wahrheit festhalten will, und sich deshalb als Offenbarung versteht, ist dadurch nicht nur formal bestimmt. Sie ist inhaltlich so weit bestimmt, dass der Gedanke der Offenbarung wesentlich zu ihrem Inhalt gehören muss. Deshalb ist, wie bei Hegel auch der Fall, Philosophie als Offenbarung notwendig Philosophie des Geistes, nicht der Natur. Denn Offenbarung ist, was auch immer sie im Detail ist oder impliziert, jedenfalls ein geistiger, kein natürlicher Akt. Da Offenbarung selbst also wesentlich zur philosophischen Wahrheit gehört, ist sie genauso wenig bloß äußerliche Hülle oder Kanal der philosophischen Wahrheit, wie der geistig erhebende Klang Beethovens bloß äußerliche Hülle oder Kanal seiner Musik ist. Diese Einsicht eröffnet nun noch eine bedeutende Perspektive, die ich noch kurz andeuten will. Wenn Offenbarung ein geistiger Akt ist, der wesentlich zur philosophischen Wahrheit gehört, so bedeutet dies nämlich, dass diese Wahrheit selbst Gott ist. Wenn man unter Gott etwas Wirkliches versteht, das uns Menschen unbedingt vorausgesetzt ist und uns Menschen zeigt, wer oder was es selbst in Wahrheit ist und wer oder was wir selbst in Wahrheit sind. Genau dies gilt von der philosophischen Wahrheit, welche wesentlich ihre eigene Offenbarung ist. Diese Wahrheit, die als solche unbedingt gilt und die Wahrheit über uns Menschen enthält, ist uns Menschen unverfügbar. Der Mensch kann sich von ihr nicht überzeugen, sondern nur sie selbst kann ihn von sich überzeugen. Sie ist aber etwas Wirkliches deshalb, weil sie sich, wenn sie den Menschen von sich überzeugt, eben in seine realen Denkakte einmischt. Und daher ebenso real, ebenso wirklich sein muss wie diese. Der Gedanke einer sich offenbarenden philosophischen Wahrheit ist also der Gedanke Gottes. Doch hier ergibt sich nun eine Komplikation. Wenn Offenbarung wesentlich zur philosophischen Wahrheit gehört, so könnte es nun scheinen, dass diese philosophische Wahrheit eben doch abhängig von geschichtlich sich wandelnden individuellen Menschen oder Kollektiven ist. Denn Offenbarung ist ja nur Offenbarung, wenn es auch einen Adressaten der Offenbarung gibt. Wenn ein solcher Adressat, verstanden als der individuelle Mensch oder das menschliche Kollektiv, der Offenbarung wesentlich wäre, so könnte die philosophische Wahrheit, für die wiederum diese Offenbarungsförmigkeit wesentlich ist, eben nichts an und für sich schon Geltendes, dem Menschen Vorausgesetztes sein. Von ihr gelte dann vielmehr, sie ist nicht, sondern sie wird erst durch den Menschen und seine Geschichte. Dieser Verdacht ist eine Variante der historisierenden Hegel-Rezeption. Was als eine Offenbarungsgeschichte Gottes und seiner Wahrheit erscheint, ist in Wahrheit ein laufender Selbstverständigungsprozess der Menschheit, in der alle Wahrheit relativ wird. Doch dieser Verdacht ist nicht zwingend. Aus dem in der Tat zwingenden Gedanken, dass die Offenbarung eines Adressaten bedarf, kann man auch etwas anderes folgern. Nämlich, dass es einen ewigen Adressaten geben muss. Dieser ewige Adressat wäre ein ewiges Gegenüber Gottes, das als Gegenüber von ihm zu unterscheiden wäre und doch intern zu seinem eigenen Wesen hinzugehört. Also ein ihm innerlicher Adressat der Offenbarung ist. Das aber wäre der Gedanke des ewigen Sohnes, der zweiten Person der Trinität. Erst mit ihm kann Gott die eine sich offenbarende Wahrheit sein, die als Ganze in ihrer für uns qua Offenbarung zugänglichen Einheit Geist ist. Dies bedürfte freilich einer näheren Ausbuchstabierung in einer philosophischen Theologie, die ich hier nicht mehr darstellen kann. Es sollte aber deutlich geworden sein, warum das zunächst religiöse Wort der Offenbarung für die philosophische Wahrheit passend gewählt ist. Denn diese impliziert, konsequent zu Ende gedacht, sogar die philosophische Überzeugung von der Wirklichkeit Gottes, ja sogar eines trinitarischen Gottes. So hat uns der Gedankengang also doch auf die eingangs gestellte Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Religion zurückgeführt. Auf dieser Basis aber, und damit komme ich zum Schluss, ist ein neues Gespräch mit der Religion und ihrer Theologie möglich, sinnvoll und geboten. Passend zur heutigen Veranstaltung mit einer katholischen Theologin und passend zu ihrem Ort, einer katholischen Akademie. Meine philosophische Auffassung widerspricht dabei dem naturalistischen Mainstream unserer Zeit, wie ihrer Philosophie, in sehr grundlegender Weise. Allerdings auch der Religion und der Theologie, sofern diese den eingangs genannten grundfalschen Gegensatz zwischen Philosophie und Vernunft auf der einen und Religion und Offenbarung auf der anderen Seite beschwören. In einem solchen Gespräch sollte aber eines nicht vergessen werden. Ich habe nur in Anführungszeichen, eine Hypothese gezeigt. Wenn es eine philosophische Wahrheit im emphatischen Sinne gibt und diese prinzipiell aller Menschen eingesehene Überzeugung werden kann, dann muss Philosophie Offenbarung sein. Dass es aber philosophische Wahrheit im emphatischen Sinne gibt und dass sie aller Menschen eingesehene Überzeugung werden kann, das ist, eben wenn und weil Philosophie Wahrheit ist, nicht von mir zu zeigen, sondern muss, wenn es wahr ist, selbst offenbar werden. In nicht hypothetischer Weise vernünftig affirmieren, kann die Offenbarung also nur diejenige oder derjenige, die bzw. der auch von sich behauptet, dass sie ihr bzw. ihm zuteil geworden ist. Das klingt selbstbewusst und ist es auch. Aber es ist nicht bemächtigend. Denn gerade dann, wenn dies wahr ist, versteht sich die philosophische Rede davon konsequenterweise nicht missionarisch, sondern hoffend, ausstrahlend und erwartend. Philosophieren ist auch meinem Verständnis nach ein Beziehungsgeschehen zu Gott, dessen Erfüllung im gelingenden Vollzug des Philosophierens selbst liegt und nicht bloß in dessen resultierenden Erkenntnissen. Hier herrscht also Einigkeit mit dem von Sarah Rosenhauer hervorgehobenen kommunikationstheoretischen Verständnis von Offenbarung, mit dem sich ein Verständnis von Offenbarung als Beziehungsgeschehen entwickeln und darstellen lässt. Einem Beziehungsgeschehen allerdings ist es wesentlich, offen sein zu können, in jedem Fall aber hoffnungsvoll, ausstrahlend und erwartend. Philosophische Rede des Menschen muss also wissen und deutlich machen, dass sie nicht die Philosophie selbst ist, sondern die Philosophie nur bezeugt. Philosophie kann nur für sich selbst sprechen. Und ihr letztes Wort ist noch nicht gesprochen. Aber ich bin überzeugt, dass es jederzeit zu jeder und jedem von uns gesprochen werden kann, so wir nur ernsthaft über uns selbst nachzudenken bereit sind. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.